Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Willkommen zum 25. Jetzt-Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Thema heute: Wie kriegt man mehr Bäume in die Stadt? Wie schafft man eine leistungsfähige grüne Infrastruktur in der Stadt? Und was heißt das genau? Wir sprechen heute über Straßenbegrünung, Bäume versus Sprühduschen, die heiße Stadt und den wunderschönen grünen Wiener Wald. Dazu bei uns im Podcast die perfekten Expertinnen und Experten zu diesem Thema. Gerne begrüße ich Frau Universitätsprofessorin Dr. Krellenberg. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der Stadtforschung mit einem Fokus auf urbane Nachhaltigkeitstransformationen, urbaner Vulnerabilität und urbaner Anpassung.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute in dieser sehr interdisziplinären Runde dabei sein darf. Dass wir mehr Grün bzw. vor allem weniger versiegelte Flächen in den Städten braucht, zeigt sich aktuell eigentlich an zwei großen Ereignissen oder Phänomenen. Einerseits die Hitze, die wir im Sommer hatten, und das Problem, was wir jetzt gerade haben, das Problem des Hochwassers, der Überschwemmungen. Aber grundsätzlich geht es für mich nicht per se um mehr Grün in der Stadt, sondern es ist ganz entscheidend, dass wir gucken, wo ist es notwendig, mehr zu begrünen und wer profitiert dann auch davon.
In dieser Gesprächsrunde begrüßen wir auch den Meteorologen und Klimatologen, Experte für Stadtklimatologie und Klimawandelanpassung, Herr Magister Simon Czanet.
Grüß Gott, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein kann. Ich denke, ich möchte ausdrücken, dass für mich das Miteinander so wichtig ist. Gerade wenn es um Anpassungsfragestellungen in der Stadt geht, finde ich, dass das Arbeiten in interdisziplinären Teams das Gebot der Stunde ist. Das Zusammenarbeiten von Landschaftsarchitektur, Mobilitätsplanung, Stadt- und Raumplanung mit der Stadtklimatologie ermöglicht eben ganzheitliche und ganz rasche Lösungen. Und das mit der Bedachtnahme auf naturräumliche und stadträumliche Gegebenheiten. Denn jeder Ort braucht den individuell zugeschnittenen Maßnahmenmix zur Anpassung an den Klimawandel. Und das kann dann gelingen, wenn wir miteinander arbeiten. Und das kann dann schnell gelingen, weil wir von der Klimakrise her einfach einen zeitlichen Druck haben, wenn man die besten Lösungen im Team findet.
Heute zu Gast ist auch Frau Architektin Magister Christina Christova, Vorsitzende des Vereins Leonardo Welt. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier in diesem Team mit dabei zu sein, zumal ich ja von Meteorologie nicht sehr viel verstehe. Ich hoffe, ich mir einige Erklärungen. Ich sehe das Problem eher von der gestalterischen Seite. Mir geht es um schöne Räume, die uns anziehen, Räume, wo wir uns gerne aufhalten, Räume, wo wir eine frische Luft haben, wo wir weniger Hitze haben, aber auch im Winter. Bei einer anderen Veranstaltung wurde mir von einer Repräsentantin der Stadt Wien gesagt, es werden dort Bäume gepflanzt in Wien, wo andere Maßnahmen notwendig sind, zum Beispiel Glasfaserausbau. Ich bin der Meinung, wenn wir auf diese Art und Weise vorgehen, könnte das viel zu lange dauern, und zwar viel länger als nötig, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Deswegen ist es mir wichtig, diese Maßnahmen schnell voranzutreiben und darüber zu sprechen.
Last but not least, wir freuen uns sehr auf den Gedankenaustausch mit dem stellvertretenden Sektionsvorsitzenden der CT-Kammer, Diplom-Ingenieur Karl Grimm. Er ist Diplom-Ingenieur für Landschaftsarchitektur.
Ein herzliches Hallo, und ich freue mich auch, in dieser vielfältigen Runde heute dabei zu sein. Du hast mich schon als Landschaftsarchitekt vorgestellt. Ich denke aber, dass wir uns relativ rasch auf einen Punkt einigen können. Wir brauchen aktuell mehr Bäume in der Stadt. Wir brauchen aber aus meiner Sicht vor allem auch große, gesunde und langlebige Bäume. In unseren Straßenräumen, aber auch auf den Baugrundstücken. Und dieses Ziel ist deutlich schwerer zu erreichen, als einfach nur ein paar neue Bäume irgendwo hinzusetzen. Das haben wir in der Vergangenheit beobachtet, wie Straßenbäume vielfach im 15. bis 20. Standjahr dann eingehen und wieder ersetzt werden, lange bevor sie ihre volle Funktionsfähigkeit als Stadtgrün erreichen. Und wir brauchen die Bäume auch vorrangig dort, wo sie möglichst viel Nutzen stiften. Das ist eine soziale Frage, aber das ist auch eine stadtklimatische Frage, auch eine Frage der Positionierung in den Funktionen des öffentlichen Raums. Auf der anderen Seite sollte man vermeiden, Bäume dort zu setzen, wo sie eventuell negative Einflüsse haben. Auch da ist sicherlich wieder der Stadtklimaforscher gefordert. Aber wir haben auch andere Dinge mitzudenken. Ich meine, manche Bäume verbreiten Allergene. Denkt man an Hasel, denkt man an Erle. Und sie haben natürlich auch gegebenenfalls Einfluss auf Fahrbahnoberflächen, Rutschigkeit, ähnliche Dinge. Also es gibt vieles, was man mitdenken sollte beim Baumpflanzen.
Gehen wir in medias res und die erste Frage möchte ich an Frau Christopher stellen. Warum sind Bäume wichtig?
Warum sind Bäume wichtig und vor allem in der Stadt wichtig? In der Natur kann jeder die Bäume genießen, ja, nur dorthin müssten wir einen Weg zurücklegen. Wir wollen die Natur ja hier bei uns in der Stadt haben. Die Stadt ist eine vielfältige Organisation. Wir wohnen hier, arbeiten hier, wir treffen uns hier, wir gehen in kulturelle Veranstaltungen. Die Natur sollte auch ihren gebührenden Platz hier bekommen. Die Bäume sind für uns anziehend, wir empfinden sie als angenehm, wir halten uns gerne in der Nähe von Bäumen auf. Wir empfinden die Bäume als ästhetisch. Und das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, weil die Bäume uns gut tun. Durch die gute Luft, durch den Schatten, den sie spenden, sie reduzieren die Umgebungstemperatur. Aber auch im Winter ist es so, dass wir auch im Winter die Nähe zu Bäumen suchen, weil die Temperatur in der Nähe von Bäumen im Winter auch gemäßigter ist. Da ist es weniger kalt, dadurch, dass der Wind gebremst ist. Auch der Straßenlärm wird reduziert. Es gibt weniger bekannte Vorteile von den Bäumen, beziehungsweise wenn in einem Wohnviertel viele Bäume sind, in diesem Wohnviertel ist die Bevölkerung meistens gesünder. Es gibt eine Studie, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Diese Studie hat festgestellt, dass 10 Bäume mehr pro Häuserblock sich so auswirkt auf die Bevölkerung wie eine Verjüngung um 7 Jahre. Ich glaube, all das sind Gründe, warum wir schauen sollten, so viele wie möglich Bäume in die Stadt zu bekommen.
Aus Stadtklimasicht, warum sind Bäume so wichtig?
Wir haben heuer in Wien über 50 Tropennächte gehabt. Also Wien innere Stadt hat gemessen, dass es in über 50 Nächten die Temperatur nicht unter 20 Grad gefallen ist. Wir haben auch knapp so viel, beziehungsweise dann im September ja auch noch Hitzetage gehabt. Und wenn man sich's anschaut, wie sich Hitzetage über die Jahrzehnte und letzten Jahrhundert entwickelt haben, dann sieht man, wenn wir jetzt Wien betrachten, dass es noch um 1900 herum zum Beispiel während 20 Jahren keine einzige Hitzewelle gegeben hat, außer in einem Jahr. 1911 hat es 3 Tage Hitzewelle gegeben. Und da sieht man dann im Vergleich zu heute, in den letzten 30 Jahren hat es jedes Jahr Hitzewelle gegeben und dann mit sehr vielen Tagen, also Hitzewellentage 50 und darüber, im Jahr jetzt heuer, 2024. Und da sieht man, dass eigentlich das Klima ganz anderes geworden ist im Vergleich zu dem, wie viel von unserer Stadt gebaut worden ist. Und wenn man jetzt daran denkt, wie schaffen wir es, dass wir weniger von dieser Hitzebelastung haben, weil durch die Klimakrise werden wir einfach intensivere und längere Hitzewellen bekommen und wir haben es ja jetzt schon im Vergleich zu dem, wie es früher war, da müssen wir Maßnahmen setzen. Und gerade Grün in der Stadt bzw. Bäume sind da besonders gute Maßnahme, um gegen diese einerseits Wärmeinsel, also die Wärme über die Nacht, so dass die Lufttemperatur in der Nacht in der Stadt höher ist als im Umland, und gegen die Hitze untertags, also eine Verminderung der gefühlten Temperatur untertags. Bei beiden Herausforderungen helfen Bäume und Grün in der Stadt wesentlich mit. Es geht um die Beschattung, es geht um die Verdunstungskühlung durch die Evapotranspiration, die die Bäume zustande bringen. Und so merkt man, dass es einfach ganz vielfältige positive Aspekte gibt, wenn es Bäume gibt in der Stadt, die eben für Stadtklima ganz wesentlich helfen. Wichtig ist aber, dass die Bäume, wie wir schon gehört haben, besonders groß werden, dadurch auch alt werden können und so dann eine große Fläche beschatten und eben auch viel Wasser verdunsten können. Und damit das klappt und das passiert, ist es eben wichtig, dass sie einen guten Platz bekommen, viel Platz für einen Wurzelraum haben, genug Wasser haben. Und das wiederum heißt, dass wir eine Flächenkonkurrenz haben in der Stadt. Weil ich kann mit einer technischen Maßnahme den öffentlichen Raum nicht vergrößern, sondern ich bin einfach, es stehen die Gebäude da, ihr könnt höchstens Gebäude abreißen, um dann mehr Platz zu bekommen. Und so müssen wir einfach schauen, wie können wir den Platz, den wir jetzt haben, neu verteilen, damit es Möglichkeiten gibt, Klimawandelanpassungsmaßnahmen und eben auch Stadtgrün in die Stadt zu bringen.
Ein ganz wichtiges Thema ist auf jeden Fall das gerade angesprochen, natürlich die Kühlung und die Verschattung im Kontext mit den Hitzeereignissen, die wir haben. Hinzu kommt natürlich auch, was ich anfangs angesprochen habe, dass natürlich andere Herausforderungen auch noch in der Stadt da sind, wie aktuell Starkregenereignisse. Auch hier ist, wenn wir mehr begrünte Flächen haben, ist es förderlich in dem Sinne, dass wir eben mehr Retentionsflächen schaffen, also das Wasser stärker in den Untergrund wieder hineingehen kann und wir nicht diesen starken Oberflächenabfluss haben, sodass das Wasser eben die Straßen zum Beispiel hinunterrauscht und eben nicht versickern kann. Also diese zusätzliche Funktion, die wir durch Stadtgrün erreichen können, ist eben dieser doppelte Effekt von diesen zwei großen Herausforderungen wie Starkregenereignis mit Überschwemmung und Hitzeereignis. Natürlich angesprochen auch, es gibt eben noch diese soziale Komponente. Wenn wir zum Beispiel an größere Parkanlagen denken oder auch an kleinere Plätze, die begrünt sind, dann sind das auch Orte, die mit einer hohen, meist einer höheren Aufenthaltsqualität verbunden sind, weil Menschen dort eben die Möglichkeit haben, zusammenzukommen, zu interagieren, Sport zu treiben zum Beispiel und man hat eben eine Verschattung zusätzlich und diese Kühlungseffekte. Eine weitere Komponente ist sicherlich auch, wenn wir über Grün, nicht nur Bäume, sondern Grün insgesamt nachdenken, dass wir ja auch vor den Herausforderungen stehen, die Menschen stärker in den Kontakt wieder mit der Natur, in Anführungsstrichen, was ist natürlich die Frage, zu bringen. Da sind zum Beispiel auch die Urban Gardening-Initiativen zu benennen, die es in der Stadt gibt, wo wir einerseits Menschen dazu bringen können oder animieren können, selber aktiv zu werden, selber anzubauen für den Eigenbedarf, Gemüse zum Beispiel, aber auch Verantwortung zu nehmen und damit eben auch zu verstehen, wie wichtig ist das Grün in der Stadt. Und vielleicht ein letzter Aspekt, der in diesem Zusammenhang noch zu benennen wäre, ist aber auch zu fragen, was können wir denn anbauen und welche Bäume können wir anbauen oder welche Bäume können wir pflanzen? Und auch hier muss man natürlich, einerseits Allergene wurden schon angesprochen, andere Herausforderungen, aber was sind auch angepasste Arten an den Klimawandel? Welche sind hitzeresistenter als andere? Weil sonst kommen wir wieder in den doppelten Effekt rein, dass wir mehr bewässern müssen, weil die Pflanzen mehr Wasser brauchen und dann haben wir wieder ein neues Problem. Also hier ist auch dieser Aspekt sicherlich mitzudenken.
Ich möchte jetzt da die Gedanken insofern aufgreifen und den Begriff auch der urbanen grünen Infrastruktur einbringen. Es geht nicht nur um Bäume, aber die Bäume haben eine hervorragende Bedeutung. Bäume sind einfach die leistungsfähigsten Pflanzen hinsichtlich Photosynthese, auch hinsichtlich Verdunstung, die wir in unserem Klimaraum kennen. Sie wirken quasi wie ein Docht im Boden, saugen das Wasser an und geben es in die Atmosphäre ab. Sie sind eben durch nichts anderes zu ersetzen eigentlich. Trotzdem sind die Bäume nicht das Einzige, um das es geht bei der urbanen grünen Infrastruktur. Es spielt die Bauwerksbegrünung eine wichtige Rolle. Oder wenn man wieder den Blick auf Wasserhaushalt wirft, auf Wasserrückhalt. Grundsätzlich kann man durchaus die Meinung vertreten, dass ich als Landschaftsarchitekt natürlich gern tue, jede Verbesserung des urbanen Grüns in quantitativer und qualitativer Hinsicht ist auch eine Verbesserung für den Wasserhaushalt in der Stadt.
Ich möchte es mit der Infrastruktur gleich aufgreifen. Ich finde nämlich, das Wort ist so wichtig in Bezug auf das, um die Wichtigkeit des Grüns nämlich zu unterstreichen und zu betonen. Grüne und blaue Infrastruktur, das sagt sich jetzt so leicht, aber wenn man es dann vergleicht mit Infrastrukturmaßnahmen, die es sonst gibt, ich denke an den Kanal oder an Schieneninfrastruktur oder an Straßeninfrastruktur, dann bekommt das Grün und das Blaue, das in die Stadt kommt, gleich ein viel größeres Gewicht und das ist viel wichtiger. Und darum gefällt mir der Name so gut, dass man von grüner Infrastruktur spricht. Kerstin, was sagst du dazu?
Ja, einerseits stimme ich dem zu, andererseits glaube ich nicht, dass es bei allen in der Form ankommt. Ich glaube, auch mit Infrastruktur wird oftmals was anderes verbunden. Ein anderer Begriff, der in diesem Kontext ja auch oft verwendet wird, sind zum Beispiel diese naturbasierten Lösungen gegenüber den technischen oder technologischen Lösungen, was vielleicht auch im Sprachgebrauch sehr hilfreich ist. Also zu sagen, wir nutzen eben Werte und auch Serviceleistungen, die da aus der Natur kommen. Da gibt es ja auch die Konzepte im Kontext, welche Serviceleistungen geben eben solche grünen Räume zum Beispiel wieder. Und dieses naturbasiert ist, glaube ich, auch ein sehr entscheidender Begriff in diesem Kontext, der da vielleicht auch mit eingebracht werden sollte.
Kann man da sagen, das Grüne in der Stadt ist die Gegeninfrastruktur, kann man das so ausdrücken?
Würde ich eigentlich nicht so sehen. Und zwar drum, weil es ja eben Ökosystemleistungen erbringt. Und das Wesen der Infrastruktur ist ja, dass sie Leistungen erbringt in irgendeiner Form. Es ist natürlich ein Gegensatz zur technischen oder zur grauen Infrastruktur, wie wir manchmal sagen, mit den naturbasierten Lösungen, die sie eher sozusagen eine Stufe drunter. Das naturbasierte Lösungen sind die einzelnen Bausteine, die Mosaiksteinchen, aus denen wir grüne Infrastruktur, die eher einen systemischen Ansatz hat, aufbauen.
Ja, also ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort Infrastruktur insofern, weil die Natur eigentlich im Prinzip alles zerstört. Also wenn man sich quasi Straßenzüge anschaut, die schön asphaltiert sind und man hat die Randsteine und dann hat man die Gehsteige, vielleicht die gepflastert sind und da wächst irgendwie das Gras aus den Fugen heraus, das wird von der Stadt oder von der Stadterhaltung als ein Problem angesehen und dann wird ein Bautrupp hingeschickt und dann, der muss jetzt das Gras da wegkratzen oder quasi vernichten, das gehört raus aus der Stadt. Und dann brauchen wir aber einen Park oder da brauchen wir einen Baum, der schön eingezäunt da steht. Also da sind, glaube ich, eben die Sachen, die mir in den Kopf kommen, wenn ich das Wort Infrastruktur höre.
Ich glaube, es geht wirklich um eine Veränderung im Mindset, dass man sich eben denkt, wir müssen eigentlich unsere Straßen, und die wird sogar weggehen von Straßen, sondern unsere Räume, in denen wir uns bewegen, anders gestalten. Und wenn uns das gelingt, dann hat eben diese, ja, die naturbasierten Lösungen oder eben die grüne und blaue Infrastruktur, mir gefällt das gut mit dem systemischen Ansatz, haben dann auch ihren Platz und man weiß, dass es einfach viel bringt und uns in der Lebensqualität was bringt. Für mich ist es wichtig, dass dieses Zusammenspiel gut klappt, also dass man einen Mix aus Maßnahmen hat, die dann miteinander bewirken, dass zum Beispiel eben sich die Stadt nicht so stark aufheizt. Und da kann man jetzt sprechen aber zum Beispiel von der hellen Pflasterung, die umgesetzt wird, aber die klappt wiederum eigentlich nur richtig gut, wenn sie auch beschattet ist. Die helle Pflasterung bewirkt, dass ich das Sonnenlicht reflektiere. Das ist super für die Wärmeinsel in der Nacht, weil sich dann das Pflaster und dann der Boden drunter nicht so stark aufwärmt. Aber wenn ich untertags dort unterwegs bin, es hat eh schon 35 Grad, die Sonne brennt und dann kriege ich noch die Reflexion vom hellen Pflaster, dann ist das sehr unangenehm, beziehungsweise schon so, dass es eigentlich kaum mehr auszuhalten ist. Also müsst ihr helle Pflasterung dann gemeinsam mit einer Beschattung, am besten durch Bäume oder durch eine andere grüne Infrastruktur bewerkstelligen. Und so sieht man, dass es dann richtig wichtig ist, dass das alles Hand in Hand geht, dass das ineinander greift, dass es einen Mix aus Maßnahmen gibt, die dann zusammenspielen.
Ich denke, wenn man jetzt auf die Stadtverwaltung schaut, ich meine, das ist natürlich, wenn man so will, das Bild des Tankers, der seine Richtung sehr schwer ändert oder sehr langsam nur ändert, aber die Mindsets ändern sich. Und das kann man auch in der Stadt beobachten. Nicht nur, wie viel jetzt in den letzten Jahren auch an Straßenbäumen mehr gepflanzt worden ist und an Stellen, was vorher undenkbar war eigentlich. Gerade auch die Pflege, diese Pflasterrissenvegetation, die nimmt in der Stadt schon zu. Gelegentlich wird es wieder weggeräumt, das ist schon richtig. Dann, wenn man an Grenzen mit der Barrierefreiheit und Sicherheit stößt, wird es wieder mal weggekratzt, aber es wird wesentlich weniger entfernt wie früher. Ich meine, insbesondere wenn man jetzt ein, zwei Jahrzehnte zurückschaut, waren da ja auch noch chemische Mittel im Spiel. Roundup gegen Pflasterrissenvegetation, das ist schon lang vorbei. Also es entwickelt sich da auch was und die Stadtverwaltung ist letztendlich auch wieder ein Abbild unserer Gesellschaft und wo sich der gesellschaftliche Wille hinbewegt.
Ich würde da gerne eine Frage stellen, weil man ja gewisse, nicht nur gewisse, sondern wirklich eine große Dringlichkeit aufgrund der Klimakrise haben. Wie denkt ihr, wie schafft man das, dass das schnell geht, dass man eben nicht jahrzehntelang brauchen, bis sich der Tanker, wie du gesagt hast, die Richtung ändert? Wie klappt es also, dass man in der Gesellschaft, aber auch in der Verwaltung schnell erkennen, was muss man tun und das dann in die Umsetzung bringen? Weil ich glaube, erkannt haben schon viele recht klar, dass es eine große Herausforderung gibt mit der Klimakrise.
Aus meiner Sicht ist ganz stark der politische Wille eigentlich, der oben drüber steht. Weil es wird ja immer wieder gesehen, dass auch die Bevölkerung sagt, wir möchten es gerne und ach, aber die Politik, die macht es doch anders. Und warum geht es nicht schnell genug? Und ich glaube, es ist erstmal ein ganz starkes Bekenntnis, auch von Seiten der Politik zu sagen, wir brauchen eine schnelle Veränderung. Und wir sind dafür bereit, auch neue Wege zu gehen. Und dieses Umdenken, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, auch zu sagen, wir haben den Mut und wir sehen die große Dringlichkeit des Handelns. Und wir bringen den Mut auf, auch zu sagen, wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Wir gehen weg von der versiegelten Fläche und wir pflanzen nicht irgendwo nur in den Bereichen, wo sehr viel Tourismus ist, wo sehr viel Publikumsverkehr ist, da pflanzen wir Bäume, sondern wir gehen genau dahin, wo der Bedarf wirklich da ist. Und dafür müssen wir, glaube ich, sehr viel stärker einerseits auch noch mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, zu sagen, wir können auch die entscheidenden Daten dafür liefern, nicht nur, ganz wichtig zwar, die wirklich Hitze, zum Beispiel stark exponierten Gebiete, aber auch zu gucken, wer wohnt dort und wer hat auch gar keine Alternativen, irgendwo anders zu wohnen und irgendwo anders hinzugehen, sondern die Menschen dort vor Ort sind besonders exponiert und die brauchen tatsächlich auch Begrünung, Verschattung in ihren Gebieten. Ich glaube, da ist ein stärkeres Miteinander auf der Basis von wissensbasierten Daten auch notwendig. Und ganz wichtig für mich auch zu sagen, wir nehmen die Bevölkerung bei all dem mit, weil die wissen ganz oftmals sehr viel besser als die Politik, die Verwaltung, als wir alle eigentlich, was sie brauchen, wo ihre persönlichen Bedarfe sind. Wann brauchen sie eine Verschattung? Auf welchem Weg zur Arbeit oder zur Freizeit ist es so heiß, dass man sich gar nicht bewegen kann bei 34 Grad? Wo ist der Bedarf? Und dann eben die Menschen auch zu zeigen, sie haben selber auch eine Verantwortung, können selber mitwirken, zum Beispiel dann auch in die Baumpflege hineinzugehen und zu sagen, sie nehmen Verantwortung gegenüber dem. Und dann kommen wir vielleicht auch weg davon zu sagen, wir müssen das Gras aus den Ritzen rauskratzen, weil dann hat man es verstanden, dass wir es nur zusammen angehen können.
Wobei ich denke schon, die Politik schaut drauf auf Stimmungen und Strömungen in der Bevölkerung. Das so ein bisschen ein Sensorium ist ja da schon vorhanden und wir bewegen uns da schon auch in eine gewisse Kluft hinein. Die Schaffung grüner Infrastruktur ist ja vom Raumbedarf her untrennbar mit der Mobilitätswende verbunden. Und da, denke ich, gibt es schon ein gewisses Auseinanderklaffen jetzt von den sehr urbanen Räumen, egal ob das jetzt Wien, Graz, Linz, Innsbruck ist, und den eher ländlich geprägten Räumen, wo sozusagen die Mobilitätswende sich natürlich wesentlich schwerer tut und dort auch die, sagen wir, Argumentationen etwas anders gesehen werden. Man merkt ja auch in Wien einen gewissen Gradienten zwischen den inneren Bezirken und den eher peripheren Wohnlagen, wie das wahrgenommen wird, beziehungsweise wie sehr, sagen wir, der Druck auf Begrünung aus der Bevölkerung kommt. Oft ist es in Randlagen doch eher das Beibehalten von Grünflächen, die vorhanden sind, also eher ein nicht mehr an Bebauung haben wollen. Aber dieses, wir opfern in Anführungszeichen Parkplätze für Bäume, ist etwas, das man, denke ich, in den dicht bebauten Bezirken Wiens jetzt eigentlich schon geschafft hat. Also, naja, zumindest mit der Situation, wie ich sie gut kenne, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, inzwischen sind die Diskussionen, Parkplätze fallen weg, weil wir Bäume kriegen, qualitativ ganz anders geworden.
Frau Chrissowa, die nächste Frage geht an Sie. Wie schaffen wir mehr Bäume in die Stadt?
Ich möchte diese Frage beantworten, indem ich mich auf die Cooling Fibel berufe. Das ist ein Katalog, der von dem Landschaftsbüro Tilia erstellt wurde. Die Erstellung von diesem Katalog war beauftragt von der Stadt Wien, von der MA 42. Und ich finde diese Broschüre eine tolle Sache. Diese Broschüre dokumentiert eigentlich alle Maßnahmen, die in den letzten Jahren in Wien umgesetzt wurden, die darauf abzielen, die Temperatur in der Stadt zu senken. Es geht hier zuerst um die Bepflanzung bzw. um Pflanzung von Bäumen. Es wurden in den letzten Jahren viele Jungbäume gesetzt und man hat ihre Wirkung beurteilt. Man hat auch die Wirkung von den Altbäumen beurteilt. In diesem Katalog sind auch die konstruktive Beschattungsmaßnahmen ausgewertet, genauso die Fassadenbegrünung, die Entsiegelung, die Wasserspiele, die Vernebler, die Feuchtbiotope und die Versicherungsmulden. Das, was ich ganz toll finde an dieser Arbeit, ist auch, dass eine Bewertung vorgenommen wurde. Und zwar, es gibt Zeichen dafür, wie viel hat diese Maßnahme gekostet. Wie viel bringt's? Wie viele Reparaturen erfordert diese Maßnahme? Und wie viel Wasser das verbraucht? Man sieht in diesem Buch, dass die Bäume die größte Wirkung für die geringsten Kosten haben. Andererseits haben die Wasserspiele und die Vernebler eine sehr geringe Wirkung. Dafür kosten die sehr viel. Im letzten Kapitel von diesem Katalog gibt es auch eine Schlussfolgerung. Was braucht's für die Kühlung der Stadt? Und da sind eben die große, breite Baumkronen, der Herr Grimm gesagt hat, das Ziel. Ein Kronenschluss ist das Ziel. Also dafür, damit wir das erreichen können, brauchen wir ein Substrat. Es ist lobenswert, dass die MA 42 ein Substrat für Wien entwickelt hat und patentiert hat. Das ist eine ganz tolle Sache. Also die Bäume sind wirklich gut entwickeln können. Und die Schwammstadt wird auch noch empfohlen. Aus diesem Grund ist es wichtig, viele Bäume zu pflanzen und weniger auf andere Maßnahmen, zum Beispiel Vernebler oder Wasserspiele. Diese Maßnahmen sind eher als Spielfeld für die Kinder zu denken, aber nicht als ernsthafte Maßnahmen für die Kühlung der Stadt zu sehen.
Ich möchte auch ergänzen, dass ich das ganz wichtig finde, dass es da mehrere Ebenen gibt, die man dazu betrachten muss. Nämlich einerseits genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, nämlich wie kann man zum Beispiel den Kronenschluss erreichen, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, dass ich über längere Strecke im Schatten mich im Umweltverbund bewegen kann, also neben den ÖVs, eben mit dem zu Fuß gehen oder mit dem Radfahren einfach mobil sein kann und auch das auch an heißen Tagen, ohne dass ich mir denke, wieso fahre ich nicht mit dem Auto, dort hätte ich die Klimaanlage. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Anstoß und ganz eine wichtige Ermöglichung, dass man sich einfach in der Stadt mobil bewegen kann, auch an Hitzetagen. Und dann möchte ich noch dazugeben, dass es eine strategische Ebene gibt, welche Maßnahmen sind wo relevant oder bringen besonders viel. Und da geht es dann auch aus stadtklimatologischer Sicht darum, wie ist die Wärmeinsel in der Stadt ausgeprägt, wie sind Hitzebereiche ausgeprägt, wo kommt die Kaltluft in die Stadt. Und aus diesem Zusammenspiel auf der strategischen, größeren Ebene kann man dann entscheiden, was ist an meinem Bauplatz oder an der Stelle, wo ich die Stadt umbaue, gerade relevant. Und das ist es dann, wo ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass es im interdisziplinären Zusammenarbeiten besonders gute und schnelle Lösungen gibt. Wir haben an der Platerstraße gearbeitet und ich denke da immer wieder an den Nestroy-Platz zurück, wo es dann darum gegangen ist, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich, dass Leute, die dort die Straße queren, beschattet sind, wenn sie über die Straße gehen, beziehungsweise wenn sie warten müssen, weil die Ampel rot ist und es ist sehr heiß, dass sie dort im Schatten sein können. Ähnlich für die Fahrradfahrer, für die Fahrradfahrenden, dass die dann auch einen Schatten haben am Nachmittag, wenn es besonders heiß ist. Und das ergibt dann ein Gesamtbild und ein Gesamtkonzept. Und wie wir dann über den Nestroyplatz diskutiert haben, sind wir dann gemeinsam mit den Verkehrsplanern und mit den Landschaftsarchitekten draufgekommen, dass es eine Möglichkeit gibt, das Kreuzungsplateau kleiner zu machen, indem eine Straße verschwenkt wird. Und dann hat auf einmal der Landschaftsarchitekt gleich da rein gegriffen und gesagt, na super, dann haben wir eigentlich genau einen guten Platz, wo ein Baum stehen kann, weil der hätte dort, wie es vorher war, nicht Platz gehabt. Und auf einmal hat das alles ineinander gegriffen, das kleinere Kreuzungsplateau, die Baumstandorte und dann auch die Verschattung und das, dass es eigentlich angenehm ist und die Aufenthaltsqualität groß ist.
Ja, ich höre hier heraus, dass der Schatten sehr wichtig ist. Und der Schatten kann eigentlich nur von Bäumen gespendet werden und nicht von der Fassadenbegrünung oder auch nicht von Vernebler. Und konstruktive Verschattung ist natürlich auch möglich, aber die ist viel kostenintensiver und die muss man erstmal bauen und die ist wahrscheinlich auch kleinräumiger. Also ich glaube, dass unser Thema hier ganz gut ist, wenn wir sagen, wir wollen einfach viel mehr Bäume in die Stadt bekommen.
Das stimmt. Und vor allem ist es auch wichtig, immer zu achten, ob wir im Neubau sind oder im Bestand sind. Im Neubau könnte man natürlich, was die Verschattung auch anbelangt, an Arkaden denken. Wäre auch eine Möglichkeit, auch sonst der Witterungsschutz, einfach wenn es stark regnet, dass man dann geschützt vor dem Regen gehen kann. Also so, glaube ich, ist es aber eine recht komplexe Aufgabe, darum gibt es ja Spezialistinnen und Spezialisten, die sich dann miteinander auseinandersetzen, weil es um die Örtlichkeit geht, weil es darum geht, bin ich im Neubau, bin ich im Bestand und was ist eigentlich die Aufgabe und das mit Hilfe von einer Ortsbegehung, einem Lokalaugenschein einmal zu erfassen, mit Leuten zu sprechen, die Expertinnen und Experten von vor Ort mit einzubeziehen, das finde ich, das sind alles wichtige Dinge, wie man dann mit dieser Fragestellung und mit dieser Planungsaufgabe umgehen kann.
Also zum Thema Expertise, ja, es ist sicherlich sehr schön, wenn viele Leute daran beteiligt sind, weil sie mir die Frage gestellt haben, wegen den unterschiedlichen Quartieren in Wien. Also wir haben große Teile in Wien, die schon bestehen sind. Also es ist einfach, sich den Baumkatasterplan herzuholen und zu sehen, wo stehen da Bäume und wo stehen keine Bäume. Es gibt viele Bezirke in Wien, wo im Umkreis von 300 bis 400 Meter kein einziger Baum im Straßenraum zu finden ist. Das ist auch im Baumkatasterplan sehr gut ersichtlich, sehr gut dargestellt. Man braucht eigentlich nicht viel Studium, um das herauszufinden. Wir müssen für diese Menschen tätig werden, und zwar möglichst schnell. Und ich bin der Meinung, dass viele Diskussionen, viel Fachsimpeln nicht nötig ist. Man sollte einfach den Bagger holen und den dorthin schicken, wo Bäume notwendig sind.
Ich glaube, wir wären da wieder bei der Frage nach einem, eigentlich brauchen wir ein Gesamtkonzept. Also es sind diese vielen Bausteine, die da zusammenkommen. Und das war der Aspekt, den ich versucht habe am Anfang, als ich gesagt habe, politischer Wille und auch von der Seite der Stadt einfach dieses Zusammendenken. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben die Informationen, wir wissen, wo Bäume stehen, wir wissen, wo keine sind. Wir haben die klimatologischen Analysen, wir wissen, wo besonders hitzeexponierte Bereiche sind und wir wissen, wo welche Menschen wohnen, wir wissen, wo welche Menschen mit dem Auto fahren. Wir können noch mehr Informationen bekommen, wie man das verbessern kann, dass sie vielleicht vom Auto auf Rad- oder Fußweg umsteigen oder wo noch der öffentliche Verkehr verbessert werden kann. Aber all dies müssen wir zusammendenken. Und das ist die große Herausforderung dabei. Und deswegen glaube ich nicht, es geht nicht um ein Fachsimpeln, sondern es geht einfach darum, dieses Konzept für eine Gesamtstadt zu haben, diese Vision auch zu haben. Wir wollen eine klimaangepasste Stadt haben. Das muss ein Ziel sein. Und was am Anfang gesagt wurde, ist, glaube ich, ganz eng mit der Frage der Mobilität verbunden. Und da das zusammenzudenken und zu sagen, wie können wir eine Veränderung schaffen, dass wir nicht mehr überhaupt die vielen Parkplätze brauchen, dass wir gar nicht mehr so viele Autos in der Stadt brauchen, weil das Angebot ist so attraktiv, dass man es nicht braucht. Dann wird ja auch wieder neue Fläche frei. Dann haben wir Fläche, viel mehr Fläche, die wir auch entsiegeln können, die wir in vielfältiger Weise nutzen können. Das sind aber Ansätze, die muss man wollen. Das muss man größer denken und ein Gesamtkonzept haben.
Ja, das ist jetzt natürlich eine strategische Ebene. Wir brauchen das große Gesamtziel. Die Umsetzung passiert jetzt natürlich wieder durch einzelne Projekte. Und da muss man natürlich schon wieder genau hinschauen. Wir haben jetzt diskutiert eine ganze Reihe von Punkten, die entscheidend sind, wo können Bäume hinkommen. Ein Punkt ist bisher unerwähnt geblieben oder nur ganz am Anfang der Diskussion erwähnt worden. Unser Untergrund in der Stadt ist voll mit Einbauten. Ganz unterschiedlicher Art. Ich meine, von U-Bahnen, die knapp unter der Oberfläche sind, über riesige Fernwärmekollektoren bis hin zu Telekommunikationsleitungen, Stromleitungen, die sich relativ leichter verlegen lassen. Es reicht nicht, an der Oberfläche zu schauen und zu sagen, da und dort hätte ich gern mehr Bäume. Man muss gleichzeitig in den Untergrund schauen. Und deswegen ist es schon sinnvoll, auch eher konzeptuell zu denken, zu überlegen, wo kann ich ganze Straßenräume umzubauen und nicht nur punktuell hier und dort einen Baum hineinzusetzen, weil es eben ganz intensive Abstimmungen mit einer Vielzahl von Beteiligten und Leitungsträgern braucht. Wir haben gerade im Bereich Julius-Tandler-Platz bei einer Neuplanung der Oberfläche ohne die großen Fahrbahnen und Bereiche Straßenbahn geschafft, dass man die Bäume von etwa 40 Stück in dem Bereich auf 80 Stück oder gut 80 Stück erweitern kann. Das ist praktisch ein Einpassen mit dem Schuhlöffel der Wurzelbereiche zwischen die Leitungen und ein intensives Verhandeln. Ohne das ist die Begrünung mit Bäumen in den Städten eigentlich nicht zu erreichen. Und ich meine, das ist auch wieder ein Punkt, wo der politische Wille hineinspielt. Vor 5 bis 10 Jahren noch sind die Leitungsträger da gesessen und haben gesagt, ein Baum in der Nähe meiner Leitung, das kommt sicher nicht. Seitdem ein politischer Wille für mehr Grün in der Stadt ist, ist man da in intensiven Verhandlungen und lotet aus, was technisch machbar ist. Also da hat sich viel weiterentwickelt. Ähnlich wie bei der Mobilität.
Ich glaube, es wird auch gerade sehr deutlich, dass wir meinen, glaube ich, oftmals das Gleiche und benutzen wieder andere Begrifflichkeiten, weil genau das habe ich eigentlich auch versucht zu sagen. Also wir brauchen dieses Gesamtkonzept. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich einzelbasierte Maßnahmen brauchen. Aber wovon wir wegkommen müssen, ist, glaube ich, bei jeder Entscheidung, jedes Mal neu zu entscheiden, ist es nun ein Parkplatz oder ist es ein Baum zum Beispiel. Sondern das braucht eben oben drüber ein Gesamtkonzept. Und dann braucht es eben das sehr genaue Wissen über die einzelnen Räume, was ist die Bodenbeschaffenheit, was ist die Oberflächenbeschaffenheit, wie sind die Windverhältnisse und dann eben auch die Frage nach den Menschen, die dort wohnen und die Bedürfnisse, die da sind. Und das sind dann wieder diese sogenannten place-based oder wirklich lokalen Lösungsansätze, die wir brauchen. Aber oben drüber braucht es, glaube ich, dieses Gesamtkonzept, von dem ich sprach.
Ja, ein Gesamtkonzept finde ich auch sehr gut. Also, aber es muss ja auch wirklich ein Gesamtkonzept sein. Also was wir jetzt in der Stadt beobachten, ist, wie Sie gesagt haben, Herr Grimm, dass es punktuell eingegriffen wird. Es gibt zum Beispiel jetzt, heuer im Sommer, sind die Bauarbeiten für die äußere Marie-Hilfer-Straße begonnen worden. Die Marie-Hilfer-Straße wird hervorragend umgebaut. Es ist alles, was in der Cooling-Fibel drin Maßnahmen aufgeführt sind, ist da vor Ort geplant. Also man wird die Gehsteige verbreitern, man wird eine hellere Pflasterung haben, wird einen Radweg haben, man wird weniger Parkplätze haben, weniger versiegelte Flächen haben, man wird schöne Bäume haben, man wird Stadtmöbel haben, man wird auch Nebelanlagen bekommen. Nebelanlagen sind auch geplant. Also ich finde, die Gestaltung ist wirklich toll. Und wenn alle Straßen in Wien auf diese Art und Weise umgebaut werden können, bin ich sofort dafür. Wenn ich an die äußere Marie-Hilfer-Straße denke, sie ist wirklich trostlos im Moment. Und wenn sie besser wird, kann es nur schöner werden. Aber was ist jetzt mit der Sechshauser-Straße? Für die gibt es keine Pläne. Und die verläuft parallel zur äußeren Marie-Hilfer-Straße. Und dort werden wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren immer noch keine Bäume kommen. Wenn man mit diesem Tempo beziehungsweise mit dieser Intensität an einen Ort geht. Das, was ich befürworte, ist, dass man die wesentlichsten Maßnahmen möglichst flächendeckend umsetzt. Wir wissen, dass die Bäume, die Verschattung durch die Bäume, die Lebensqualität der Bevölkerung steigert. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum einige wenige davon profitieren sollen, aber auch von dem vollen Spektrum aller Maßnahmen, alle Verschönerungs- und Verbesserungsmaßnahmen profitieren sollen, aber andere dann derzeit nicht, vielleicht viel später, vielleicht nie, weil die 6000 Straßen, die wir in Wien haben und vielleicht die Hälfte brauchen solche Maßnahmen, werden nicht zum Zug kommen, wenn wir alle diese Maßnahmen umsetzen an ausgewählten Plätzen. Wir sollten an alle denken.
Ich denke, es ist natürlich ein legitimes Anliegen, dass die Verbesserung sozusagen für alle Bevölkerungsgruppen und auch in allen Regionen in der Stadt zu erreichen ist. Ich denke aber zurück, wie sich Barrierefreiheit im öffentlichen Raum in Wien entwickelt hat. Das war Anfang der 1990er Jahre, dass es ein Thema geworden ist, das begonnen wurde mit den Gehsteigabsenkungen in den Kreuzungsbereichen, mit den erweiterten Kreuzungsbereichen, den sogenannten Ohrwascheln. Und dass das bei Baumaßnahmen umgesetzt worden ist, die sowieso geplant waren, teilweise auch spezifisch zur Erreichung Barrierefreiheit. Es hat 20 bis 30 Jahre gebraucht, bis man jetzt durch ein nahezu vollständiges Netz hat, warum man sie mit dieser Maßnahme besser barrierefrei durch die Stadt bewegen kann. Also Stadtumbau kann nicht schlagartig von heute auf morgen erfolgen. Wir haben die Oberflächengestaltung in der zum Radhighway umgebauten Gentinierstraße geplant. Es ist auch erstaunlich, was es dort während des Baus an Provisorien zur Aufrechterhaltung der verkehrlichen Anforderungen im dicht bebauten Gebiet braucht. Schon allein deswegen können wir nicht schlagartig die ganze Stadt auf einmal umbauen, sondern müssen schrittweise vorgehen.
Schlagartig wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber nur die Strategie ist vielleicht eine andere.
Ich denke mal, die Strategie, die jetzt dahinter steht, ist einerseits Leuchtturmprojekte. Das ist die äußere Marie-Eva-Straße, ist die Thalia-Straße, sind andere Straßen. Ich meine, hat begonnen mit der Neubaugasse. Also das sind sozusagen die Leuchtturmprojekte, die auch notwendig sind. Wenn wir darüber gesprochen haben, es braucht gesellschaftlichen Konsens, um das umzusehen. Und wenn die Leute sozusagen das erleben können, dort, wo sie sich häufiger aufenthalten, wo mehr Leute sind, ist es natürlich auch eine Strategie, um diesen gesellschaftlichen Konsens zu entwickeln. Es gibt daneben natürlich die sozusagen kleinen Stadtbegrünungsprojekte, die man im dicht bebauten Gebiet in den Gründerzeitvierteln gar nicht so wahrnimmt, wo seitens des Straßenbaus ohne große gestalterische Anforderungen einfach in den Straßenzügen Baumscheibe um Baumscheibe hineingesetzt wird. Das passiert ja eigentlich flächendeckender derzeit als die großen Umbauprojekte und ist sicherlich auch eine ganz wichtige Ergänzung dazu, auch wenn es dort eben nicht das volle Spektrum der Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen zum Tragen bringen kann.
Schnell birgt sowas etwas auch die Gefahr, dass man von Greenwashing oder anderen Sachen spricht. Und ich glaube, da muss man aber auch versuchen, eben gegenzuwirken und das nicht so weit kommen zu lassen. Und deswegen ist es noch viel wichtiger, dass man auf eine andere Art und Weise die Bevölkerung mitnimmt. Weil das ist, glaube ich, nicht, wie man die großen Massen der Bevölkerung davon überzeugen kann, dass Grün wichtig ist, wenn diese großen Pilotprojekte gibt. Sondern es gibt viel entscheidender, dass die Menschen in ihrem eigenen Wohnumfeld das Nutzen haben. Natürlich gehen viele Leute in die Maria-Hilfer-Straße, aber sie gehen dahin aus anderen Gründen. Und wenn es dann auch noch ein bisschen verschattet ist, ist es natürlich schön. Aber Wohnumfeld und das eigene Weg zur Arbeit und woanders sind viel entscheidender für die Menschen, dass man da in den Konsens kommt. Und Partizipation ist, glaube ich, da immerhin auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kann man sicherlich auch noch aktiver werden, um diese Teilhabe und das Verständnis der Menschen noch besser zu gewinnen.
Ich finde, mir gefällt sehr gut, dass es diese Änderung des Mindsets ja bei uns in der Runde schon gibt, muss ich sagen. Ich habe vorher gehört, von Notwendigkeit ist gesprochen worden und das finde ich, das ist ganz wichtig, weil du erzählt hast oder gesagt hast eben, dass es oft mit den Einbauten eine große Herausforderung gibt. Und es war immer, so habe ich auch erlebt, wo ist ein Baum möglich quasi und dort hat man dann vielleicht gepflanzt. Jetzt geht es immer mehr darum, wo ist eigentlich nötig und wie scharf ist, dass es möglich gemacht wird, dass er dann gepflanzt, vielleicht sogar mit Schwarmstart umgesetzt werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es oftmals ganz lange Vorlaufzeiten. Wir haben das erlebt bei einer Einbautenbesprechung, das ist mir gerade eingefallen, wie du, Charlie, gesagt hast, U-Bahn-Bau zum Beispiel. Wenn die U-Bahn-Station ganz knapp unter der Oberfläche ist, dann ist einfach viel zu wenig Platz, um noch große Bäume pflanzen zu können, die viel Platz im Untergrund brauchen. Und da wäre es vor 7, 8 oder 10 Jahren notwendig gewesen, darüber zu überlegen, wie tief muss die U-Bahn gebaut werden, damit ich dann an der Oberfläche Platz habe, um eine Begrünung machen zu können. Also da sieht man, dieser strategische Punkt ist schon extrem wichtig, gerade in einer großen Stadt, in einer Weltstadt wie Wien, aber auch in den anderen Städten, wo es jetzt vielleicht nicht eine U-Bahn gibt, aber eben andere Notwendigkeiten und Einbauten, braucht es eben auch die grüne und blaue Infrastruktur. Und wie wir das schnell schaffen, da habe ich schon Rezepte dafür. Ich meine, die Werkzeuge, die gibt es ja, die haben wir ja zur Verfügung. Und natürlich geht es um eine Priorisierung. Wir werden nicht alles auf einmal umbauen können. Aus Stadtklimasicht kann ich die Priorisierung dahin ergründen, wo ist es besonders heiß und wo leben Leute, die verletzlich sind, was die Hitze zum Beispiel anbelangt. Und aus diesen Vulnerabilitätskarten, also wo beides einfließt, kann ich mir dann eben aus der Stadtplanung heraus als Stadtpolitik überlegen, wo ich Umbauten mache, wo ich den Bestand anpasse und klimafit mache. Und damit das wirklich schnell geht, bin ich schon ganz überzeugt, dass wir eigentlich Gesetze, Institutionen und dann das notwendige Budget dafür brauchen. Und ich glaube auch nicht, dass wir aufgrund der Klimakrise mit einem normalen Budget auskommen, sondern wir müssen eigentlich über den Finanzausgleich dafür schauen, dass wir dafür extra Budget haben, vielleicht sogar neue Finanzierungsinstrumente finden, damit es eben klappt, damit wir dieses soziale Management der Klimakrise möglichst schnell durchbringen und umsetzen können. Weil sonst haben wir die große Herausforderung, dass es eben viel zu heiß wird, dass es Leute trifft, Leistungseinbußen zum Beispiel im Sommer. Es geht ja nicht nur um Hitzetote. Das ist auch eine große Herausforderung. Man weiß, dass es, wenn es einfach so heiß war, große Hitzewellen gegeben hat in Europa, dass es Zehntausende Tote gegeben hat durch Übersterblichkeit. 2003 bei dieser großen Hitzewelle waren es europaweit ca. 70.000 Personen, die frühzeitig verstorben sind. Und das sind die Antriebe, warum, dass wir so stark dahinter gehen müssen und uns da Gedanken machen müssen, wie wir diese Priorisierung schaffen. Und da können wir mit der Stadtklimatologie im Großen helfen, also wo es darum geht, wo ist es heiß, wo sind die vulnerablen Gruppen, auch wieder in Zusammenarbeit, aber dann auch bei der Priorisierung oder Umsetzung von einer einzelnen klimafitten Straße, welche Maßnahmen bringen am meisten? Wie ist die Straße orientiert, ist noch relativ leicht, aber wie es dann zusammenspielt, eben aufgrund der Einbauten, aufgrund von anderen Sachzwängen, wie geht man um, wie findet man den besten Mix aus Maßnahmen, da bringen wir als Stadtklimatologen immer voll die wertvollen Punkte ein.
Darf ich nur ganz kurz da noch anhängen, so zwischendurch. Abgesehen von den Budgets für die Schaffung dieser Infrastruktur brauchen wir ganz, ganz dringend die Budgets für die Erhaltung und Entwicklung dieser Infrastrukturen, weil da mangelt es mehr noch als an der Neuschaffung, dass gerade Stadtbäume ja eine Pflege benötigen in den ersten Jahren, damit sie wirklich wirkungsvoll werden, in den Folgejahren, damit sie sicher bleiben. Und diese zusätzliche Arbeit, die muss finanziell abgedeckt werden. Das passiert derzeit auch viel zu wenig.
Deswegen hatte ich vorhin ja auch das Beispiel genannt, wie weit man eben dann auch dort mitdenken kann, dass die Bevölkerung selber wieder mit aktiv wird. Natürlich nicht in der kompletten Pflegemaßnahme, es geht natürlich nicht, aber indem man das Bewusstsein schafft. Und deswegen fand ich jetzt auch, jetzt hast du den Begriff genannt, Simon, ich bin vorhin immer ein bisschen drumherum, weil Vulnerabilität ist immer so ein bisschen sperriges Wort, aber das ist genau das, was ich meinte. Also wir müssen eben anfangen an der Verwundbarkeit und eben dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten. Wir haben das für andere Städte auch schon gemacht und sind eben nicht davon ausgegangen, dass per se bestimmte Gruppen eben besonders betroffen sind, sondern wir sind erstmal davon ausgegangen zu sagen, warum sind denn die Räume besonders exponiert? Was sind denn überhaupt die Oberflächenbeschaffenheit? Wie hoch sind die Versiegelungsgrade? Wie hoch ist der Grünflächenanteil? Und haben das dann verbunden, in Zusammenhang gebracht mit den Menschen, die dort wohnen, in dem Umfeld. Und diese Verschneidung ist für mich dieses spezifisch städtische, diese urbane Verwundbarkeit. Und das ist die ganz entscheidende Grundlage, um dann eben diese wirklich konkreten Maßnahmen dann auch umzusetzen.
Einerseits braucht es eben das Budget fürs Umsetzen und auch fürs Planen und auch, wie es du gerade gesagt hast, dann für die Sicherung und für die Pflege und so weiter. Ich spüre oder kriege mit einfach, dass es bei der Planung diese Interdisziplinarität noch nicht angekommen ist. Ausschreibungen passieren oft, dass sie für ein Gewerk gemacht werden und die anderen hängen sich irgendwie dran. Und ich glaube, da braucht man auch eine neue Ausschreibungs- oder Planungskultur, dass das eben honoriert wird, dass man dann miteinander arbeitet und gleichzeitig und nicht seriell arbeitet. Für uns als Stadtklimatologen ist es frustrierend, wenn wir dann einen fertigen Grünraumplan bekommen und da sollen wir jetzt noch eine Simulation machen und sagen, ob es jetzt klimafit wird oder nicht. Sondern eigentlich müssen wir eigentlich mitarbeiten und miteinander darüber diskutieren. Ja, da gibt es dann immer die Problematik mit der Ausschreibungsgrenze, dass wir aufgrund des Bundesvergabegesetzes da eine Grenze haben. Aber ich denke mal, da müsste auch Möglichkeiten geben, Wege zu finden, dass wenn mehrere daran arbeiten, dass man dann das auch so honorieren kann.
Es wurde hier erwähnt, dass die Pilotprojekte eine Akzeptanz schaffen sollen. Ich spreche hier von einem Partizipationsverfahren im 14. Bezirk. 2/3 haben sich für Begrünungsmaßnahmen ausgesprochen mit diesem Verfahren. Und ich gehe davon aus, dass wir keine Überzeugungsarbeit für Begrünungsmaßnahmen leisten müssen, sondern diese Akzeptanz ist gegeben. Die Leute sehnen sich danach, warten nur drauf, dass es gemacht wird. Und wir sollten einfach tätig werden. Ich möchte hier ein Beispiel bringen. Im 7. Bezirk sind die Neubaugasse und die Zollergasse parallel nebeneinander. Aus welchem Grund in der Neubaugasse keine großen Bäume wachsen können und in der Zollergasse doch, das weiß ich nicht. Jedoch, wenn man dorthin geht, wird man sofort bemerken, dass die Schanigärten in der Zollergasse voll sind, dass sich die Leute dort gerne aufhalten. Und die Neubaugasse, die mit anderen Beschattungsmaßnahmen ausgestattet ist, zum Beispiel mit Ranggerüsten, mit Nebelanlagen auch, dass in der Neubaugasse heutzutage leider Gottes die Stimmung nicht so richtig aufkommt. Dieser Vergleich führt uns vor Augen, wie wichtig die Bäume in der Stadt sind und dass die Pflanzung von Neubäumen und die Erhaltung von den Altbäumen sehr, sehr wichtig ist und dass wir uns darauf konzentrieren sollen.
Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir runden unser Gespräch mit einem Schlusswort von Ihnen ab. Ein Wunsch, ein Appell an die Stadt. Was wünschen Sie sich?
Ich wünschte mir mehr Bäume in der Stadt. Ich wünschte mir, dass man von Maßnahmen wie Sprühduschen, Nebelanlagen eher absieht, denn so eine Anlage kostet so viel wie ein Baum und ich denke, dass der Baum die bessere Investition ist. Deswegen bitte, liebe Stadt Wien, bitte, wenn 10.000 Euro da sind oder 20.000 Euro da sind, bitte einen Baum pflanzen, keine Nebelanlage.
Wir sind eigentlich nicht vorbereitet auf die Folgen der Klimakrise. Wir haben jetzt schon gestartet mit Anpassungsmaßnahmen, aber wir müssen eigentlich viel mehr tun. Einerseits ist der Klimaschutz notwendig und andererseits sind es Maßnahmen zur Anpassung an die unausweichlichen Folgen der Klimakrise. In Wien gibt es schon den Wiener Klimafahrplan. Jetzt wird gerade das Wiener Klimagesetz auf den Weg gebracht. Warum heißt es nicht Klimaschutzgesetz? Weil eben Anpassung und Klimaschutz im neuen Gesetz vorkommen. Das ist das erste Bundesland, das das macht. Das finde ich, ist ein großer Schritt, dass auf beide Säulen gesetzt wird und dass die im Gesetz so genannt werden. Und daher denke ich mir, wir müssten noch weitergehen. Und meine Bitte an die Stadt ist auf jeden Fall oder an alle Städte, die wir haben, dass man solche Fahrpläne, die wir haben, solche Konzepte rasch in die Umsetzung bringen, dass man genau auch das, was wir als wichtig gesehen haben, auch dementsprechend behandeln. Und bei der Klimawandelanpassung sehe ich das so, dass es einfach nötige Investitionen braucht, also Budgetmittel. Es braucht eben Institutionen, die das umsetzen können. Und wir brauchen auch die gesetzliche Grundlage, damit es schnell geht.
Für mich wäre wichtig, dass wir die Städte als Chance sehen. Also wir diskutieren immer, sagen, und es gibt so viele Herausforderungen in der Stadt. Ja, die gibt es, aber die Städte sind eine große Chance, weil wir eben so viele Menschen haben. Wir haben so viel Know-how, wir haben so viel soziales Kapital in den Städten. Wir haben die Möglichkeiten, technische Innovationen umzusetzen, aber eben vor allem auch daran zu arbeiten und zu neuen Lösungsansätzen zu kommen. Und ja, es ist schwierig, weil wir so viele Akteurinnen haben. Die Stadt ist unheimlich komplex. Jeder möchte für sich selber erstmal das Beste haben. Und wenn man, so wie wir heute, in den Dialog eintritt, merkt man, es ist kontrovers, es bleibt kontrovers, es ist immer wieder ein Aushandeln. Aber deswegen braucht es einfach diesen Mut, auch die Möglichkeit zum Austausch. Wir dürfen aber nicht ewig weitersprechen. Wenn wir immer weiter diskutieren und nicht ins Handeln kommen, kommen wir auch nicht weiter. Aber ich glaube, diese Chance zu nutzen und auch neue Wege zu gehen, den Mut aufzubringen, und zu sagen, wir setzen uns zusammen. Ich nehme die Worte von Simon auch gerne wieder auf. Wir brauchen mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit und wir brauchen dafür auch Unterstützung. Es muss leichter sein, dass wir, die wir hier am Tisch sitzen, zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, gemeinsam solche Lösungsansätze wirklich zu entwickeln und auch in die Umsetzung zu bringen.
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, über die Ziele besteht in unserer Runde, aber auch gesellschaftlich und auch auf der Ebene der Stadtpolitik weitgehend Einigkeit. Es scheitert oder es ist schwer im Bereich, wo man sagt, die Mühen der Ebene, wo es darum geht, die Dinge dann wirklich mit der Stadtverwaltung gemeinsam umzusetzen, wo Strukturen vorhanden sind, die einfach auf eine andere Stadt und andere Stadtentwicklung noch ausgerichtet waren, die aus der Vergangenheit entstanden sind, wo es schwer ist, wo sich Stadtgrün, Straßenbau, Verkehrsplanung, Mikroklima, alles ineinander greift. Da braucht es ein Überdenken von Verantwortlichkeit, von Budgetzuständigkeiten, von Mittelverteilung. Es muss in der Stadt selber das, was wir auch für uns als Planungsteams fordern, Fuß fassen. Auch in der Stadt müssen die Abteilungen, müssen die Geschäftsgruppen stärker miteinander vernetzt werden, damit wirklich die gemeinsamen Projekte herauskommen, die eine wirklich gute Umsetzung und auch eine flächendeckende Umsetzung ermöglichen.